du siehst Kochrezepte, Finanztipps, Bastelanleitungen, dazwischen ein Kind, das im Krieg stirbt. Das kann unsere Psyche ja.
Ja, das macht mich fertig. Ja, sorry, ja.
Nee,
Ja. Also bei mir ist es so, diese Bilder brennen sich so krass ein. Ich habe das Gefühl, ich werde die nie wieder los. Kannst du uns da mal ein bisschen mit in diese Mechanik reinnehmen? Also warum verfängt das so leicht?
Mit Angst kann man sehr viel Geld machen. Das war ja schon immer so.
Kennst du das? Du öffnest morgens die News. Kriege, Klimakrise, Rechtsruck, Wirtschaftsflaute. Und du denkst dir nur, wie soll ich damit eigentlich fertig werden? Und damit salü immer an die Pennies und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe deines Lieblingspodcasts, Own It, der Female Finance Podcast. Und heute spreche ich mit Dr. Pia Lamberti. Sie ist Psychologin und eine der wichtigsten Stimmen zu Verschwörungserzählungen und Desinformation in Deutschland und hat ihr neues Buch herausgebracht mit dem Titel Der Untergang kann warten, wie wir in Krisenzeiten Hoffnung schöpfen. In dieser Folge sprechen wir darüber, was die Dauerkrise mit uns eigentlich psychisch macht, wie man sich informieren kann ohne Überwältigung und das an einem privaten Beispiel von mir ehrlicherweise, wie man es nicht macht, wie Verschwörungstheorien entstehen und was auch dahinter steckt. Dann erzählt uns Pia noch von ihrer Tada-Liste anstatt To-Do-Liste. Und sie hat auch einen Selbstcheck entwickelt, über den wir sprechen. Wie krisenfest bin ich eigentlich? Und wir reden natürlich auch darüber, wie finanzielle Sicherheit uns in diesen Zeiten Stabilität geben kann. Diese Folge ist also für dich, wenn du das Gefühl hast, diese Dauerkrise nur noch auszuhalten, statt ja ins Handeln zu kommen, damit fertig zu werden und du wissen willst, wie du psychologisch und auch finanziell wieder ins Tun kommst. Also teile diese Folge auch super gerne mit jeder Frau in deinem Umfeld, die gerade das Gefühl hat, boah, die Weltlage ist irgendwie gerade too much, ich kann es nur noch mit zugehaltenen Augen quasi ertragen. Ohnmacht ist ansteckend, handlungsfähig, aber zum Glück auch. Und genau darum geht es jetzt mit Pia. Ja, und damit ganz herzlich willkommen, Pia. Schön, dass du da bist. Hi.
Hallo. Schön, dass ich da sein darf.
Dein Buch heißt ja, wie ich gerade schon gesagt habe, Der Untergang kann warten. Jetzt habe ich mir so ein bisschen die Frage gestellt, wie nah dran sind wir denn schon am Untergang gerade? Und damit verheiratet die Frage, wie blickst du gerade auf die Welt? Was ist der Untergang und wie nah sind wir schon am Tipping Point?
Also wenn man sich mein Buch anguckt, dann ist das erste Kapitel genau diese Frage, nämlich nicht so sehr meine Antwort, wie nah sind wir dran, sondern wie Menschen Krisen eigentlich bewerten. Na, wenn wir zum Beispiel auf Corona schauen oder auch auf die Klimakrise, sehen wir ja, dass wir eine große Bandbreite haben von Menschen, die sagen, ne, Corona war eine Bedrohung, bis hin zu gibt es nicht, alles eine Lüge, große Verschwörung. Und den Punkt finde ich total wichtig, sich das erstmal bewusst zu machen, dass wir Krisen sehr unterschiedlich bewerten, dass es oft nicht diese eine Antwort gibt, wie nah sind wir dran, sondern dass es darum geht, welche Parameter zieht man ran, aber auch vielleicht, wie stark ist man selber betroffen. Also wenn du jetzt jemanden fragst, in Sachsen-Anhalt, in der Peripherie, wird der dir die Person eine ganz andere Antwort geben, als jemand, der in Tübingen sitzt zum Beispiel. Ne? Also oder wenn ich denke, ich würde sagen, die Klimakrise ist kein kleines Problem, aber durch die Form nicht gemacht für unser Gehirn. Unser Gehirn reagiert auf andere Gefahren. Ne? Wir haben ja auch, erschrecken uns vielleicht mehr, wenn wir eine Schlange sehen, als wenn wir ein SUV sehen, obwohl der SUV vielleicht eine größere Gefahr für uns darstellt. Und weil die Klimakrise in der Zukunft liegt, na, ist unser Gehirn nicht darauf ausgelegt. So. Und ich würde aber schon sagen, dass es wichtig ist anzuerkennen, wir sind nicht in einer angenehmen Phase. Es ist ganz viel an Sicherheit verloren gegangen. Bedrohungslagen nehmen zu, ne? Also Rechtsextreme können ihre Mächte ausbauen. Global gibt es mehr Krisen oder mehr Kriege und gewalttätige Konflikte. Das ist da. Und ich glaube, das ist auch total wichtig. Wir dürfen das nicht wegreden, sondern es ist da und damit müssen wir arbeiten.
Ja, du hast gerade schon angesprochen und finde ich einen super relevanten Punkt, dass Krisen ja auch bestimmte Gruppen von Menschen anders treffen. Ne? Darum geht's ja auch in meinem Buch, Die Krise liebt Frauen wie dich, weil ich da ja auch aufschlüssel. Naja, ne? Also wenn ich jetzt heterosexueller weißer Cis-Mann bin mit einem Management-Job so, what do I care, wie hoch die Inflation ist, ne? Wenn ich aber alleinerziehende Mutter bin mit 1, 2, 3 Kindern und Teilzeit arbeite und 70% meines Gehaltes für Lebensmittel draufgehen, ja, dann interessiert es mich schon, ob die Butterpreise sozusagen steigen und wie schnell und wie stark, ne? Und das finde ich nochmal, also Krisen treffen ja selten auf neutralen Boden, sondern der Boden ist ja schon, ne? Also sitze ich in der Luxusjacht und es wackelt ein bisschen, so, oder schwimme ich gerade eh schon gerade mit Kopf über Wasser, gerade kann mich gerade so halten und dann kommt noch die große Welle, so, ne? Das finde ich einen sehr wichtigen Differenzierungspunkt, den du da auch aufgemacht hast, ja.
Ja, ich meine, es ist ja auch, Entschuldigung, dass ich kurz unterbreche, nur aber als Zusatz, auch alleine, wenn man so guckt, ne, jetzt, wo es so heiß war, wer kann sich eine Klimaanlage leisten?
Ja. Ja, voll.
Ne, und wer sitzt vielleicht in der Dachgeschosswohnung mit dem 5-Euro-Ventilator oder auch gar nichts, ja.
Ja, absolut. Und da sind wir schon wieder beim Geld irgendwie auch, ne? Das ist so, ist ja dann auch so unser Thema. Vielleicht nochmal aus deiner sozusagen psychologischen Sicht auch, was macht es denn mit uns Menschen, wenn diese, ich finde, man kann ja schon von einer Multikrise sprechen. Es ist die Ökonomie, gerade auch in Deutschland, ja, es ist die Politik, es sind Kriege, es ist global, genauso wie aber auch sozusagen im Kleineren in Deutschland. Ich würde sogar noch sagen, viel Unsicherheit durch den technologischen Wandel, ja, durch da die Revolution, durch KI, kann man auch positiv und negativ sehen und auch wieder, wen trifft es denn? Was macht das mit uns, wenn wir in diesem Dauerkrisenmodus sind, wenn wir das Gefühl haben, das hört eigentlich gar nicht mehr auf?
Genau, also man muss, denke ich, psychologisch unterscheiden zwischen so akuten, großen Situationen, also ne, eine Naturkatastrophe, die in uns alles an Überlebensmechanismen auslöst, extreme Reaktionen und natürlich enorm belastend ist, aber tatsächlich von recht vielen Menschen noch gut verarbeitet werden kann. Ne? Mhm. Also die können das oft einordnen. Das heißt nicht, dass es schön ist oder keine Konsequenzen hat, aber das ist so eine einmalige schlimme Sache. So, und dann gibt's aber auch dieses Dauerhafte, was wir haben, dieses Grundrauschen, wo du nicht weißt, wann hört's eigentlich auf, was zählt eigentlich dazu, was ja auch nicht immer sichtbar ist. Ne? Also die autoritären Verschiebungen, die passieren ja nicht von heute auf morgen, sondern Schritt für Schritt für Schritt. Und das führt dazu, dass zum einen die Krisenwahrnehmung viel geteilter ist, viel polarisierender ist, würde ich sagen. Ne? Die einen, die sagen, ach, das wird alles schon. Und die anderen, die halt wirklich massive Existenzängste haben oder Sorgen haben, wie es jetzt weitergeht. Aber generell erhöht das natürlich auch unser Stresslevel. Ne? Man ist irgendwie in so einem Daueralert. Was kommt denn jetzt noch? Man hat vielleicht auch irgendwann keine Kapazitäten mehr, das aufzunehmen, wo es wichtig wäre, weil man aus diesem hohen Erregungslevel vielleicht gar nicht mehr rauskommt. Das erschöpft, das macht vielleicht auch gereizter. Wir sehen das ja auch in den Zahlen seit Corona, dass Gewalt zugenommen hat. Und ich rede jetzt von so Sachen auch wie Menschen in der Bahn arbeiten, die mehr angegriffen werden, Menschen im Gesundheitswesen, ne? Also dass da diese gesellschaftlichen Reibungen einfach zugenommen haben und Menschen es gar nicht so leicht fällt, Hoffnung zu bewahren oder Selbstwirksamkeitserfahrungen zu bewahren, weil eben so eine Utopie auch fehlt, würde ich sagen.
Ja, ist ein guter Punkt, ne? Dieses, genau, bei einer Naturkatastrophe weiß ich wenigstens, in Anführungsstrichen, habe ich so diese Klarheit, okay, jetzt ist es hoffentlich dann vorbei. Aber so dieser Rechtsruck zum Beispiel, man kennt ja auch nicht so richtig Konsequenzen. Ne? Also wie weit wird es jetzt getrieben und was bedeutet das jetzt für mich? Oder vielleicht auch doch nicht. Reagiere ich über, weil es gehört irgendwie mit dazu. Ne? Also da merke ich, bin ich gerade in so einer Phase, dieses so Schwimmen. Ne? Also was passiert denn jetzt und was passiert bei den nächsten Wahlen? Und immer so dieses, wie das so im Hinterkopf, im Nacken die ganze Zeit zu haben, wo man nicht so genau weiß, wann es zuschlägt und in welcher Härte. Ja. Und das finde ich so das Anstrengende, ne? Dieses so, ja, das fühlt sich so wabbelig irgendwie an, ne? So total unklar. Daher kommt bei mir zum Beispiel diese Verunsicherung. Und dann krall ich mich halt an das, was ich kontrollieren kann. Nimmst du das auch so wahr in der, oder ist das eine typische Reaktion, sag ich mal, oder was das mit uns macht, dieses, ja, diese Unklarheit, ja, weiß ich jetzt auch nicht, was als nächstes kommt.
Genau, das ist auch ein, ja, ehrlich gesagt, ein sehr bekanntes Phänomen. Ich beschreibe das auch. Ja. Also es gibt zum Beispiel so eine weiß nicht, Experiment, das fand ich sehr beeindruckend. Das ist so ein Klassiker der Sozialpsychologie. Da sitzen Leute in einem Raum. Und alle sind Eingeweihte und eine Person ist dann die Versuchsperson. Und auf einmal qualmt es. Und normalerweise würdest du ja denken, Rauch, oh Gott, alle rennen weg. Ne? Beim Feueralarm, beim Probealarm, da ist man vielleicht noch so unsicher, was soll ich machen? Aber wenn es qualmt, Gefahrensignal.
Ja.
Aber wenn die anderen nicht reagieren, bleiben die Leute sitzen, auch wenn sich der Raum mit Qualm füllt, weil wir uns nach anderen richten, weil wir unsicher sind in unserer Einschätzung, so, ne? Oder du sitzt halt, weiß ich nicht, in der U-Bahn und da ist ein Konflikt oder da liegt eine Person irgendwie schief in der Bank. Wenn keiner reagiert, denkst du, naja, dann ist das vielleicht nicht so schlimm und so richten sich alle nacheinander. So, und genau, dann macht am Ende keiner was. Und es gab eine Studie, die beschreibe ich auch im Buch, die fand ich auch sehr eindrücklich. Die haben Überlebende von 9/11, von einem Terroranschlag untersucht. Und da hat es bei den 90%, glaube ich, über 10 Minuten gedauert, bis die angefangen haben, das Gebäude zu verlassen. Die haben ihre Taschen gesucht, die haben ihre Computer runtergefahren, weil man nicht glauben möchte, dass es wirklich so schlimm ist. Weil man denkt, schlimme Dinge passieren anderen, ne? Und diese Wahrheit, diese Realität nicht anerkennen möchte, sondern das Gehirn quasi in so einen Leugnungsmodus geht. Also es ist sehr menschlich, wie gesagt, und sogar in Situationen, wo man denken würde, ne, Terroranschlag, alle rennen weg.
Interessant, ja. Wo ich gerade so drüber nachdenke, was vielleicht hast du da auch eine Einschätzung dazu, was mir so ein bisschen gesellschaftliche Sorgen macht. Ich habe so Angst, dass wir so abstumpfen. Weißt du, was ich meine? Dass so noch eine Krise kommt und denkst, oh, ja, gut. Wie das Elterngeld nochmal gestrichen. Oh, ja, na gut. Geht die Inflation nochmal höher? Hm, ja, gut. Ja, erzählt Alice Weidel wieder irgendwas. Ja, ja, ja. Also, so, dass so diese Baseline, ne, unsere Grenze an Standards, wo wir eigentlich sagen würden, nee, warte mal ganz, also, sag mal, tickst du noch, also, ne, kannst du doch nicht machen, kannst du doch nicht sagen oder so. Dass es so in diesem ganzen Dauerkrisenmodus und der Erschöpfung, dass immer noch so eins oben drauf kommt und dass wir irgendwann noch so sagen, ja, weißt du, weiß jetzt auch nicht mehr. So, also ich sag mal, so ein kollektiver Erschöpfungsmodus, dass niemand mehr die Kraft hat zu kämpfen, ne, und sozusagen dagegen zu halten. Und ob jetzt eine Krise mehr oder weniger, naja, ist das ein Phänomen, was du auch kennst oder beobachtest?
Ja, ich würde sagen, das sehen wir ja auch gerade, ne? Irgendwie die, weiß ich nicht, alleine wenn man so guckt, wie wurde auf AfD-Entgleisungen reagiert. Oder auf Wahlpositionen, wenn die irgendwo was gewonnen haben, ne? Und jetzt ist es, naja, ist halt so. Und das in einer Zeit, wo man vor einer Wahl in Sachsen-Anhalt steht, wo es wirklich, also das mit dem Glück gehabt, vielleicht nicht mehr Realität ist. Ja. Und ich finde, dafür ist auch die gesellschaftliche Solidarität mit Menschen, die dort leben, die betroffen sind, ja relativ gering. Oder auch eine Berichterstattung, die vielleicht erklärt, was bedeutet eine AfD-Regierung, aber auch die Kürzungen, die gerade von der Bundesregierung diskutiert werden, für Menschen eigentlich. Also ich glaube schon, dass wir das sehen können, dass dadurch, dass es immer schlimmer wird, sich das auch verschiebt, selbst wenn man das nicht möchte. Und vielleicht auch zusätzlich ein bisschen viel Energie draufgegangen ist in der Vergangenheit für so Social-Media-Aufreger, die so vielleicht auch ein bisschen weniger komplex sind, dass man sich nicht mehr damit beschäftigt, was bedeutet das für den Rechtsstaat, wie kann ne, Ämterpositionen unterwandert werden oder genutzt werden und dass dann diese Dinge einfach so passieren.
Ah, guter Punkt. Ja, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber macht irgendwie Sinn, ne? Wir hängen die ganze Zeit bei Instagram rum und regen uns da über irgendwelche Bildchen auf, aber so dieses Big Picture geht dann oft verloren, ne?
Ja.
Ja, interessant. Ja, und so dieses, so eine Abstumpfung irgendwie. Und ich meine, da, das ist ja auch Teil des Systems, wie zum Beispiel die AfD. Darauf bauen die ja das. Und auch Krisen und so weiter. Das spielt ihnen ja alles leider in die Karten. Lass uns doch gerne mal sozusagen ins Doing kommen. Ja? Also was kann ich denn, wie kann ich jetzt mit Krisen umgehen? Was kann ich damit tun? Wie kann ich damit umgehen? Und zu dem Zweck hast du ja auch einen Selbsttest entwickelt, wo es darum geht, wie krisenfest ich eigentlich bin. Erzähl doch gerne mal, wie funktioniert dieser Test? Wo finde ich den? Und was mache ich dann mit dem Ergebnis?
Also genau. Das Buch basiert auf einer Theorie. Das ist die sogenannte Kohärenztheorie von einem Medizinsoziologen, der ursprünglich mal geforscht hat zu kulturellen Unterschieden in der Menopause. Aber vor vielen Jahren, was ich total spannend finde, ne? Ein Mann, wir reden hier von, Moment, ich muss kurz rechnen, den 70er Jahren, forscht zu kulturellen Unterschieden, wie Frauen die Menopause wahrnehmen. Toll.
Happened? Also ich meine, was ist passiert? Fast forward 50 Jahre, wenig von übrig, von dieser Einstellung. Aber gut.
Leider ja. es zeigt ja, es ist möglich. Auch Männer können sich für solche Themen interessieren. Genau, und der hat diese Studie durchgeführt und dann war das eher ein Zufallsbefund, weil relativ viele Holocaust-überlebende Frauen in der Studie auch waren, dass er gemerkt hat, natürlich sind im Mittel die Frauen mehr belastet. Es gibt aber einen substanziellen Anteil an Frauen, die die Shoah vergleichsweise, gut mental überstanden haben. Ne? Klingt erstmal, also wir können schlimmste Dinge auch überstehen, ohne dass wir komplett daran zerbrechen. Und das hat ihn interessiert. Und dann hat er angefangen zu forschen und hat die Kohärenztheorie aufgestellt. Und die Kohärenztheorie finde ich auch nicht nur wegen dem Hintergrund, sondern auch vom Ansatz her besser für die eigene Nutzung als zum Beispiel Resilienzansätze, weil die sind oft so ein bunter Blumenstrauß, ne? Da packen wir alles Mögliche rein. Und Kohärenz hat drei Säulen. Die Säule Nummer eins ist Verstehen. Wir müssen verstehen, wie unsere innere Welt funktioniert. Ne? Warum bin ich gerade gestresster mit den Krisen? Warum bin ich sauer auf meinen Partner? Warum merke ich auf einmal, weiß ich nicht, dass ich nichts essen kann, wenn ich belastet bin und solche Sachen? Und genauso geht es aber darum, die äußere Welt zu verstehen. Warum wählen so viele Menschen AfD? Warum bin ich durch Krisen belastet? Oder warum kümmert sich keiner um die Klimakrise? Alle diese Dinge. So, Säule 2 ist Handeln und Bewältigen. Was kann ich eigentlich tun? Was ist sinnvoll? Ne? Nicht vielleicht jedem Social-Media-Aufreger hinterherrennen, sondern sich zu überlegen, genau, was für ein Ziel habe ich? Was möchte ich erreichen? Welche Herausforderungen gibt es? Und Säule Nummer 3 ist Sinn und Hoffnung. Das ist ganz wichtig. Das beschreiben sehr viele Menschen, die Schlimmstes erlebt haben. Also zum einen einen Sinn zu sehen, warum mache ich das? Ne, für meine Familie, nachfolgende Generationen, weil meine Werte in Gefahr sind. Genau, und dass ich prinzipiell eine bessere Zukunft für möglich halte. So, und wenn wir diese drei Säulen bedienen, kommen wir besser durch Krisen. Dann ist es natürlich immer noch nicht toll. Ne? Ich würde mir eine bessere Welt wünschen, aber es hilft. Und das ist genau der Test. Der Test fragt diese Säulen ab und berechnet dann einen Gesamtwert, der einen so eine Verortung gibt. Ne, wenn man niedrige Werte hat, heißt das jetzt auch nicht, oh mein Gott, du fällst bei jeder Krise um. Aber man bekommt ein bisschen ein Gefühl dafür, auf welchen Dimensionen es vielleicht sich lohnt, noch ein bisschen Energie reinzustecken. Ne, man kann ja auch Stärken weiter ausbauen. Genau. Und ich habe das sogar so konzipiert, dass quasi diese Dimensionen immer ein Kapitel im Buch widerspiegeln. Das heißt, man kann sogar immer gucken, ne, hier brauche ich noch was, da kann ich nachlesen. Genau, und der ist im Buch. Ich habe eine Postkarte und es gibt den aber auch Online-Test, der einen dann genau diese Dimensionen auch nochmal auswertet. Also Informationsresilienz, so und so viele Punkte, Selbstwirksamkeit und so ein Profil quasi erstellt.
Ah, okay, ja, super. Also den verlinken wir natürlich auch in den Shownotes, dass unsere HörerInnen das dann sofort finden. Kannst du vielleicht ein Beispiel mal geben? Angenommen, ich mache jetzt den Test und da habe ich jetzt, kommt jetzt irgendwie raus, dass ich doch sehr anfällig bin, vielleicht für so Social-Media-Geschichten oder dass ich da sehr irgendwie, dass ich merke, ich reagiere da schon sehr stark drauf. Was wäre dann sozusagen die Handlungsempfehlung entsprechend?
Also ich würde sagen, wenn man merkt, so mehr Zeit auf Social Media und das macht was mit mir emotional, wäre ja so eine erste Möglichkeit, eine Art Selbstbeobachtung zu machen. Eine Woche mal zu tracken, wie viel Bildschirmzeit habe ich, am besten aufschreiben. sich abends auch hinsetzen und vielleicht mal zu schreiben, wie war meine Stimmung heute, wie viel habe ich geschlafen, gab es Konflikte, Sachen, die mich belastet haben. Und manchmal sieht man allein dadurch schon, an Tagen, an denen ich wenig schlafe, habe ich weniger Impulskontrolle. Und wenn ich dann noch gestresst bin, brauche ich eine Ersatzbefriedigung. Und dann kommt Social Media. So, ne? Also das heißt, dann sind wir wieder, um mit der Kohärenz zu sprechen, beim Verstehen. Dann hat man schon mal so einen Überblick, was eigentlich los ist. Dann glaube ich, dass es sinnvoll ist, erstmal das Handy weniger störend zu gestalten. Push-Notifikationen aus. Geräusche aus, ne? Alles, was mich ständig ablenkt, aus, den Nicht-Stören-Modus an. Ich habe so eine Smart-Home-Routine am Morgen und dann sagt er mir jeden Morgen, du nimmst dein Handy jetzt für eine halbe Stunde nicht, damit ich den Tag erstmal starte, ohne direkt mit allem konfrontiert zu werden. So, und dadurch, dass er mir das dann nach einer halben Stunde sagt, jetzt kannst du, muss ich ja auch tatsächlich nicht aufs Handy gucken. Cool. So, Uhren hinhängen, damit man nicht für die Zeit aufs Handy guckt.
Das war für mich auch ein Gamechanger. Ich habe mir eine Uhr gekauft, ne? Also um nicht, also selbst in der Wohnung, weil ich ständig, ja, wie viel Uhr ist es denn jetzt und so.
Genau.
Und total, war für mich auch, also so simpel, aber so gut. Uhr ans Handgelenk, dass man einfach weiß, wie viel Uhr es ist. Ja, Wahnsinn.
Ja, aber genau, das sind halt so kleine Sachen. Und ich glaube, dann ist es aber auch wichtig, zu gucken, dass online auch ein guter Ort ist. Also, ne, dass man versucht ja, sich in der analogen Welt mit, also hoffe ich zumindest, mit netten Menschen zu umgeben. Menschen, ne, die eigenen Werte widerspiegeln.
Ja.
Und dass man auch online darauf achtet. Finde ich die Person sympathisch? Oder habe ich das Gefühl, irgendwie die hetzt dauernd gegen andere? So, habe ich das Gefühl, mir soll hier nur was verkauft werden? Finde ich, das ist zu weiß ich nicht, skandalisierend, also dass man auf solche Dinge auch achtet. Und was ich auch immer wichtig finde, wir haben das Handy auf, ne, was weiß ich, TikTok, Instagram, whatever, und das geht ja alles massiv schnell, ne? Du siehst Kochrezepte, Finanztipps, Bastelanleitungen, dazwischen ein Kind, das im Krieg stirbt. Das kann unsere Psyche ja.
Ja, das macht mich fertig. Also mich, also ja, sorry, ja.
Nee,
Ja. Voll, aber genau. Ne? Also, und dieses, da rechnet man überhaupt, und die, also bei mir ist es so, diese Bilder brennen sich so krass ein. Ich habe das Gefühl, ich werde die nie wieder los. So, das war bei mir schon immer so, ich kann auch kein Tatort oder so gucken.
Ich auch nicht, ja.
Es ist bei mir zu krass, ne? Oder irgendwelche, ich kann keinen Content, ich kann das nicht konsumieren, wo es zum Beispiel Gewalt gegen Kinder und gegen Frauen geht. Das ist, ich habe heute noch irgendwelche Szenen im Kopf von Filmen, die ich vor, weiß nicht, 15, 20 Jahren mal geguckt habe. Das nimmt mich so mit. Und ich hatte jetzt auch ein jüngeres Beispiel, dass ich, also ich meine, ich bin ja Mutter. Und da muss man sich ja auch nochmal mit ein paar anderen Themen auseinandersetzen, ne? Also Kinderschutz und Pädophilie und so weiter, ne? Um da einfach Prävention betreiben zu können, für sich selber, fürs Kind, für achtsam zu sein und so weiter. Und dann bin ich da auf Instagram in so einen pädophilen Präventionsbubble reingerutscht. Ich hatte auf einmal nur noch solchen Content, ne? Wie die kommunizieren und was die Strategien sind. Fertig gemacht. So, ich muss das Handy, ich muss diese App löschen. Das hat mich so innerlich so fertig gemacht, so mitgenommen. Und ich weiß, dass es dieses Thema gibt und so, ne? Und es ist auch wichtig, das zu wissen. Und da tariere ich das gerade noch so ein bisschen aus bei manchen Themen, ne? Ohne dass wir zu sehr über Social Media sprechen, aber so ein bisschen als Input. Also was muss ich wirklich, welche Informationen brauche ich, um eine Entscheidung zu treffen, um mich zu wappnen oder was auch immer? Und an welchem Punkt ist es einfach mehr Informationen, die aber zu sehr belastend sind und gar nicht mehr nochmal mich weiter bilden, ja, oder mich weiter vorbereiten, sondern immer nur so emotional sozusagen reinhauen. Und das war für mich zum Beispiel so ein Thema, wo ich dachte, boah, okay, krass, ich muss diesen, und da komme ich zur Lösung sozusagen, diesen Algorithmus irgendwie hacken, ne? Ich muss mal wieder irgendwie stille Videos vom Wald anschauen oder so, um diesen Algorithmus sozusagen zu hacken und zu bereinigen, dass mir nicht nur noch dieser Content reingespült wird, ne?
Genau, und das ist ja der Punkt. Das geht ja enorm schnell. Ne? Du hast zwei Videos geguckt und auf einmal ist alles nur noch dieses eine Thema für eine gewisse Zeit. Und ich glaube, dass das auch ein total wichtiger Punkt ist. Gerade bei Themen, die emotional sind, würde ich ja sagen, Tempo raus, langsamer. Ja. Sich gezielt überlegen, welche Reize, also welche Reizkanäle kann ich denn überhaupt quasi oder tun mir da gut? Also ne, ist es das, wenn ich die Bilder sehe, ist es ja was anderes, als wenn ich dazu lese, wenn ich noch Ton dazu habe. Ne? Das kenne ich auch aus, also ich musste mir für meine Arbeit in meinem Leben schon viele Gewaltvideos, inklusive auch Terrorvideos anschauen. Und da ist genau so ein Tipp, Ton aus. Entweder schneller, also ne, dass man auch schneller macht oder solche Sachen, damit man sich halt eben so ein bisschen emotional distanzieren kann. Nicht, weil es mir egal ist, aber ich muss ja handlungsfähig bleiben. Und deswegen lies lieber ein Buch oder eine Studie zu dem Thema als über Social Media, wo ja Emotionalisierung einfach auch ja Geld bedeutet.
Ja, und auch, dass es weiter ausgespielt wird, ne? Und dann steht da zwar eine Triggerwarnung oben drüber, so in dem Reel steht so Triggerwarnung, aber in der ersten 1 Sekunde sagt der Mensch schon was mich schon so fertig macht, dass ich denke, okay, so schnell kann ich ja auf deine Triggerwarnung sozusagen auch gar nicht reagieren, ne? Und das ist, ich meine, damit wird natürlich auch im positiven wie im negativen Sinne gearbeitet, ne? Mit diesen schnellen Hooks am Anfang.
Ja, ja, ja.
Aber das ist natürlich ein guter Punkt, ne? Dieses Tempo rauszunehmen und lieber eine Studie zu lesen oder einen gut recherchierten Artikel versus dann ja auch oft diese ja sehr expliziten Darstellungen oder sehr explizite Erfahrungsberichte und so, ne? Muss man sich schon fragen, oder jetzt auch in meinem Thema mit den ganzen Pädophilieprävention, wie viele individuelle Geschichten muss ich kennen, so, ne, die mich dann so fertig machen, obwohl ich eigentlich nur das Overall-Konzept sozusagen verstehen will. Und gleichzeitig finde ich es auch wichtig, dass die Leute in die Sichtbarkeit gehen und so, ne, da bin ich mal so ein bisschen in between und am Ende finde ich aber, muss ich halt auf mich schauen, ne, und auf meine Grenze schauen, dessen, was ich halt, reinlassen kann und wo dann halt meine Grenze ist. Und das gilt jetzt nicht nur für meine Inhalte, die ich jetzt gerade beschrieben habe, sondern für jegliche Art von, also das war bei mir sozusagen so eine innerliche Krise, ne, obwohl ja eigentlich gar nichts passiert ist. So, aber einfach so dieser emotionale State, war da schon sehr nah an, sozusagen Krise, dran. Interessant, ne, obwohl ja eigentlich ist es ja nichts passiert, glücklicherweise, ne, so nichts passiert. Aber allein diese Informationen haben mich schon so, mein Nervensystem schon so, fast schon, als wenn was passiert wäre oder morgen passieren könnte, ne. Man kommt ja dann auch an so eine, ja, also, weiß ich gar nicht, wie ich es beschreibe, so einen High-Alert-Zustand einfach, ne.
Ja. Aber die Sache ist, genau, es ist ja was passiert. Also es ist zum Glück nicht das Schlimmste passiert, vor dem du Angst hast, aber es ist was passiert. Ja. Also das ist ja eine Form von Handlung. Also in deinem Gehirn passiert was.
Klar.
Und das darf man wirklich nicht unterschätzen. Also
ja, guter Punkt.
Da gibt es schon einiges an Forschung über die Belastung, wenn man selber nicht mit dabei war, die über Bilder passiert, über solche Inhalte passiert. Ne? Und letztendlich, also ich finde auch, oder ich finde es gut, dass du sagst, ne, es ist irgendwie so beides. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich bewusst macht. Dinge sind selten sehr, sehr einseitig. Aber auch hier gibt's ja sicherlich Menschen, die Inhalte vermitteln, eher sachlich. Ne, weil das Thema ist ja schon so emotional. Da muss man ja das nicht vielleicht noch ins Extrem ziehen, wo du das Gefühl hast, die Inhalte sind auch fundiert. Also weil auch in dem Bereich gibt's ja immer mal wieder Falschmeldungen. Ne? Das und das wurde auf Vinted gepostet und oh mein Gott, und dann ist man so verunsichert.
Ja, das habe ich auch mitbekommen, krass, ja.
So,
Total, ja.
Genau, und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Also sich mehr Zeit nehmen, bewusst Zeit zu nehmen, auch mal zu sagen, okay, ich merke, hier ist gerade so ein Thema, das belastet mich, ich muss mal durchatmen.
Ja, absolut. Also ich habe es dann auch besprochen in meinem Umfeld. Das hilft mir dann auch, ne, mal so von außen so eine Sicht zu bekommen. Da finde ich also Umfeld ganz, ganz entscheidend, dass einem da vielleicht, wenn man selber gar nicht mehr so richtig rauskommt, ne, das kann ja auch schnell passieren, dass da mal jemand von außen drauf guckt und einem vielleicht mal einen Stups in eine andere Richtung gibt. Genau. Lass uns mal über deine Tada-Liste sprechen, Pia. Was ist das? Tada-Liste anstatt To-Do-Liste?
Also, Ich muss dazu sagen, die Props gelten nicht mir, sondern einer Bekannten von mir, die sich das ich glaube, sie hat sich's ausgedacht, vielleicht hat sie es auch bekommen. und es wandert einfach so rum. Aber ich fand es so toll und habe das direkt integriert in mein Leben, weil wir haben ja immer To-Do-Listen, ne? Du musst das machen, du musst das machen.
Ja.
Und es kennt wahrscheinlich jede. Am Ende des Tages ist einer gesagt, ich habe irgendwie jetzt 9 Stunden irgendwas gemacht, aber was denn eigentlich?
Was so, steht, ne? Unterm Strich, ja.
Ja, ja, und gerade, also auch wenn wir viel gemacht haben, ne, das ist ja, keine Ahnung, so E-Mails kosten Zeit, Sachen raussuchen kostet Zeit, und dann ist ja manchmal so ein Gefühl von Wirkungslosigkeit schon im Beruflichen und im Gesellschaftlichen, ist mir das aber auch sehr oft aufgefallen. Ich spreche mit Menschen, die irgendwie 5 Ehrenämter haben, die ganze Zeit sich engagieren, die sagen, oh, ich habe nichts gemacht, und die sich total wirkungslos finden. Und deswegen finde ich es so wichtig, nicht nur zu sagen, ich möchte gerne die Welt retten, die Klimakrise reduzieren, sondern sich aufzuschreiben auf einer Tada-Liste. Das kann man, finde ich, auch total schön als Familie machen. Ja. Was haben wir eigentlich bewirkt oder gemacht oder getan? Und das muss ja nicht riesig sein, ne? Aber wie gesagt, ne, wenn ich mir das jetzt überlege, mit Familien kann man ja echt so ein schönes, weiß ich nicht, Poster oder macht sich eine Magnetwand oder was auch immer, ne? Und steht dann der Nachbarin beim Einkaufen geholfen, eine Blume gepflanzt, aufs Auto verzichtet. Also all diese kleinen Dinge, weil sie uns dann zeigen, boah, wir machen ja doch mehr und uns auch motivieren, weiterzumachen.
Ja, ja. Magst du teilen, was gerade so, also was sind so typische Sachen, die auf deiner Tada-Liste vielleicht stehen? Oder was stand gestern drauf oder letzte Woche oder so?
Also auf der Arbeitstada-Liste stehen sehr unspektakuläre Sachen wie Social-Media-Beitrag machen oder solche Dinge.
Ja.
Was habe ich denn gemacht? Ich habe sehr viele Materialien, die ich immer erstelle, und habe jetzt angefangen, die aufzubereiten, dass ich die auf meine Homepage stellen kann für umsonst. Also zum Beispiel Umgang mit Hitze für Autistinnen, oder wie ich andere in belastenden Zeiten unterstützen kann, ist da. Ich habe nicht nur den Test entwickelt fürs Buch, sondern es gibt auch so einen Kohärenzblock, wo man bei Krisen einmal so diese Säulen durchgehen kann, um besser die zu strukturieren, sowas. Das würde darauf stehen. Also, weil es nichts ist zum Geld verdienen, sondern ich finde, Wissen teilen, soweit ich das natürlich kann, eine wichtige politische Sache. Im Endeffekt ist das ja auch, was du mit deinem Podcast machst, ne? Weil Wissen eine wichtige Ressource ist, nicht alle Menschen den gleichen Zugang haben. Genau, das würde da zum Beispiel stehen.
Ah ja, cool, schön. Ja, muss ich mal, achte ich mal heute drauf, was so auf unserer Tada-Liste heute Abend steht. Das übernehme ich mal direkt, finde ich schön. Voll gut.
Oder nett zum Busfahrer sein, by the way. Also wirklich kleine Sachen.
Ja, ja. Ich dachte auch gerade, also zum Beispiel, wenn wir auf dem Spielplatz sind und da liegt irgendwo ein bisschen Müll rum, dann heben wir den eigentlich immer auf und schmeißen ihn weg. So solche Sachen, ne?
Genau,
eigentlich
genau.
Total schön und gerade auch für Kinder eine super Lernmöglichkeit, wie man so mit seiner Umgebung auch so umgeht, ne? Oder was man macht und was ich nicht so gehört.
Ja, genau.
Cool. Also Tada-Liste, liebe Leute. Sehr gut. Bevor es weitergeht, Werbung in eigener Sache. Mal ehrlich, so von Investorin zu Investorin. Dein Depot läuft, dein ETF-Sparplan steht. Aber holst du wirklich alles raus oder dümpelt das so ein bisschen vor sich hin? Ich sehe, dass bei so vielen Frauen die Basis ist gelegt, aber es kommt insgesamt einfach zu wenig dabei rum. Mit 2-3% Rendite pro Jahr kommt ihr leider nicht weit. Das ist unter der Inflationsrate. Selbst 4-5% reichen eigentlich nicht. Und die meisten von euch kennen ihre jährliche Rendite gar nicht. Ich habe im letzten Jahr knapp 34% Rendite gemacht in einem Jahr, während die Deutschen im Schnitt so 2,5% Rendite machen. Wie kann das sein? Weil ich alles raushole aus meinem Geld und eben nicht nur in ETFs investiere. Und genau hier setzt mein Programm Advanced Assets an. Advanced Assets ist für Frauen, die ihre finanzielle Basis gelegt haben, aber jetzt aufs nächste Level wollen. Weg vom reinen ETF-Sparplan hin zu einem Portfolio, das mehr Renditequellen nutzt, mit dem man Chancen am Markt in Echtzeit ergreift. Unser ExpertInnen-Team begleitet dich 12 Monate. Du baust deine Finanzkompetenz und dein Portfolio gezielt aus. Du investierst in Aktien, Immobilien, Krypto, stellst dein Vermögen breiter auf und steigerst deine Rendite und schützt das Vermögen auch noch. Und dadurch, dass es so lange geht, können wir wirklich Tag für Tag die aktuellen Ereignisse besprechen und darauf reagieren. Du verstehst, wie Märkte wirklich funktionieren, was als nächstes kommen wird und wie du Chancen erkennst, die andere nie sehen. Und du bleibst auch handlungsfähig, wenn es an den Märkten mal unruhig wird. Du profitierst sogar durch antizyklisches Handeln davon. Das ist finanzielle Resilienz. Advanced Assets ist deine nächste Etappe auf deiner Geldreise. Vom soliden Fundament zu mehr Vermögen, das für dich arbeitet. Mit mehr Möglichkeiten, mehr Flexibilität und vor allem auch mehr Rendite. Das ist das nächste Level, das du jetzt brauchst. Wenn du bereit bist, das nächste Level zu zünden, dann schau dir Advanced Assets an. Mehr Infos und die Bewerbung findest du auf madamemoneypenny.de/advanced-assets. Jetzt geht's weiter mit der Folge. Und Pia, du bist ja auch eine der führenden Expertinnen für Verschwörungsglauben und Desinformation im deutschsprachigen Raum. Und du hast ja dementsprechend auch jahrelang zu Verschwörungserzählungen geforscht. Und nun sind wir im Finanzbereich unterwegs. Und auch im Finanzbereich ist ja Angst ein Geschäftsmodell, was ganz gut funktioniert. Ich denke da an so Crash-Propheten. Die nächste Krise kommt übermorgen, kauf mein Buch. Oder wenn es dann darum geht, ja, der Euro ist tot oder so. Oder der Euro stirbt, kaufen Sie alle Gold. Also die sehr, ich sag mal, die sehr extreme Kommunikation in so eine Richtung. Kannst du uns da mal ein bisschen mit in diese Mechanik reinnehmen? Also warum verfängt das so leicht? Und diese Nachrichten bekomme ich ja auch. Naja, XY hat das und das gesagt. Soll ich jetzt alles verkaufen, nur noch in Bitcoin, nur noch in Gold gehen? Ich so, okay, why? So, wo ich ja auch merke, okay, also natürlich verfängt es, weil sonst würde auch keiner kaufen, sonst würden die auch kein Geld damit verdienen. Wie funktioniert das?
Genau, mit Angst kann man sehr viel Geld machen. Das war schon immer so, ne? Also, oder auch Menschen in Richtungen bewegen, ne? Die Angst vor der Apokalypse, wenn ich jetzt an Sekten denke, also wo es ja teilweise wirklich kollektive Suizide gab, ne? Also, das ist was, mit dem kann man Menschen bewegen. Und was ja eine Krise auslöst, unter anderem, ist ein Kontrollverlust. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich keine Kontrolle mehr habe, ist das für Menschen massiv belastend. Also das ist ein unglaublich unangenehmes Gefühl, das wir haben. Und dem versuchen wir dann psychologisch zu begegnen. Und damit arbeiten genau diese Profiteure. Ne? Die schüren die Angst. Also das kennen wir ja auch aus der rechtsextremen Szene. Ne? Dann heißt es, also ich zitiere jetzt Rechtsextreme, das ist nicht meine Meinung, aber ne, die Flüchtlinge kommen alle und nehmen uns alles weg, und die Welt geht unter, Corona ist das Ende, was auch immer. Und dann schafft man ja eine Situation, in der Menschen in einer sowieso vorhandenen Anspannung noch angespannter werden. Nochmal so ein, wie nennt man das denn auf Deutsch, so ein Sense of Urgency, so eine Dringlichkeit vermittelt wird, dass man jetzt handeln muss und was tun muss. Und gerade wenn wir sehr angespannt sind, haben wir ja auch weniger Kapazitäten zum Nachdenken. Ja. Ne? Also wenn der Stress hoch ist, dann handeln wir halt auch eher vielleicht impulsiv. Und nachher denken wir uns, oh mein Gott, was habe ich denn da gemacht? So. Genau, und damit wird gearbeitet. Und das sehen wir eigentlich immer, dass ne, zum Beispiel, wenn es eine ökonomische Krise gibt, das ist die Hochzeit der Finanzastrologen. Die sind dann
Finanzastrologen.
Da.
Ah ja, okay. Den Begriff kannte ich noch nicht. Interessant. Nee, ja.
Das ist ich glaube, die sind auch ein bisschen, also da sind Männer tatsächlich öfter auch mal die Zielgruppe, aber genau, die sagen mit den Sternen voraus, wie man sein Geld anlegen soll. Dann gibt's ja diese ganzen.
Wirklich?
Ja, ja.
Ach, ist ja witzig. Okay, das ist mir noch nie untergekommen, aber finde ich spannend.
Also es gibt ja auch so ganze astrologische Business-Coachings zum Beispiel.
Okay.
Und ich vergesse immer, wie das Konzept heißt, aber wo dann wirklich so, also es ist so ein bisschen so gemischt Warenladen aus allen möglichen Richtungen was zusammen, aber genau, die Grundlage ist Astrologie und da gibt's ganz viele Coachings und so, dass man damit dann besonders reich wird. Okay. Da glaube ich, sind Frauen öfter eine Zielgruppe und vor allem Frauen, die sich selbstständig machen wollen, glaube ich, so auch im Bereich Coaching.
Klar, und so Business Coach, ja, so viele Coaching Businesses, ja.
Ne, genau, also das ist schon echt ein ganz spannender Bereich. Also das sieht man, wie gesagt, eine Zunahme immer bei den Finanzkrisen. Während Corona hatten wir auch zum Beispiel das mehr Schenkkreise, also diese ganzen Pyramiden. Ich habe weiß gar nicht, woher mein Englisch im Kopf herkommt. Genau,
ja, ja.
Danke.
Genau. Schneeballsystem, dieses, ja.
Genau. Ja. Und früher war das ja eher noch analog und man wurde gefragt. Heute gibt's halt da wirklich so Konzepte mit WhatsApp-Gruppen und dann gibt's den Inner Circle und da kommt man nur rein mit so und so viel. Und da gibt's wirklich auch Angebote, oder gab es während Corona zum Beispiel, die gezielt Gruppen adressiert haben, die unter der Pandemie besonders strugglen. Also zum Beispiel gibt es so ein Beispiel, die schwarze Community in den USA adressiert haben, weil die, wie gesagt, ne, also Corona ist ja auch eine ökonomische Krise, wir hatten es vorhin schon, das trifft nicht alle gleich. Also haben sie halt versucht, Menschen, die besonders unter dieser Krise leiden, da nochmal extra abzuwerben, ne? Also, weil dann ist man ja nochmal besonders vulnerabel. Wenn das, also, das ist ja, würde ich sagen, was vielleicht auch viele Menschen kennen, ne? Das dann ist gerade doof, dann wird das Lottospiel auf einmal zum Hoffnungsschimmer, weil es der einzige ist, den man hat. Und damit wird dann eben Geld und Finanzen gemacht, Geld gemacht. Und dann hat man da obendrauf halt auch nochmal diese ideologischen Aspekte. Bargeld ist das the way to go, alles andere ist irgendwie böse, dann gibt's die andere, ist die Krypto-Bubble und das finden wir schon vermehrt auch in so entweder ja rechtsextremen, rechtslibertären Kreisen, dass Geld ein Symbol ist für eine Gesellschaft, die man gerne hätte.
Kannst du das noch weiter ausführen, dass Geld ein Symbol ist für die Gesellschaft, die man gerne hätte? Was wäre da ein Beispiel dafür?
Genau, also die einen sind halt, ne, die dann ganz stark auf Krypto setzen, also so die ideologische Bubble um Elon Musk herum zum Beispiel, ne, die so die Zukunft und alles ist anders und kein Bargeld und das aber so ideologisch aufladen. Und dann hast man aber eben, weiß ich nicht, Reichsbürger, die der Bank nicht trauen und dann auch Bargeld oder Gold zu Hause horten. Ne? Es gibt dann auch extra rechtsextreme Anbieter, bei denen kann man dann Gold kaufen als Geldanlage, vermeintlich, um besser durch die Krisen zu kommen. Also da steht dann Geld für was, entweder für eine Moderne, wie man sie sich vorstellt, oder die Rückkehr in die gute alte Zeit, als noch nicht alles so abstrakt war, sondern Geld noch was bedeutet hat und was wert war. Ne, darüber wird Misstrauen in den Staat transportiert. Und das ist halt schon ganz spannend, weil ja natürlich kann man reale Kritik üben, die wird aber genommen und ideologisiert und für eigene Ziele genutzt. Und darüber kann man natürlich Leute erreichen.
Ja, klar. Und gerade aufbauend auf dieser Unsicherheit, ne, so gib mir Orientierung. Und dann kommt irgendjemand mit einer Ideologie, was ja auch dann sehr einfach ist, ja, der Euro stirbt. Einfache Message, ja, so zu verstehen. Dann ist natürlich sehr, teilweise auch sehr einfach, da anzudocken. Und ich fand gerade auch in Corona fand ich es auch spannend. Ja, ich muss sagen, ich hatte auch so meine Vorurteile gegen Menschen, die so auf Verschwörungstheorien, die sich da so mitziehen lassen. Aber oftmals sind das ja auch wirklich sehr gebildete Menschen, ne? Gebildete Menschen, AkademikerInnen, ja, wo man draufkommt und sagt so, du? Also, und das, also bei mir im Umfeld jetzt nicht so, aber aus Erzählungen so über zweite oder dritte, die dann auf einmal erzählen, dass ihre jetzt in einem Fall, was glaube ich die Mutter da so ein bisschen abgerutscht ist, wo man denkt, okay, krass, ja. Woran woran erkenne ich denn, ja, dass ich jetzt sozusagen dabei bin, so einer Verschwörungserzählung, ich sag mal, auf den Leim zu gehen, wenn es, weil auch da kann ich mir vorstellen, ne, man wird gecatcht mit irgendwelchen Phrasen und dann geht es wahrscheinlich immer tiefer, wird immer irgendwie krasser. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass man manchmal das auch gar nicht so richtig merkt, wie tief man jetzt schon so drin ist. Was sind denn so typische Anzeichen, wo man dann sagen sollte, oh nee, warte mal, jetzt, das, da wollte ich eigentlich nicht hin.
Genau. Ich finde, die wichtigste Grundhaltung generell, glaube ich, also in dem Themenbereich ist, wir alle sind anfällig. Wir alle können auf Dinge reinfallen. Wir können falsche Dinge glauben. Da ist niemand vorgeschützt. Ne? Ja. Es muss halt nur passen. So. Mhm. Also, wenn ich jetzt überlege, zum Beispiel in Berlin gab es ja einen Stromausfall im Winter. Ja. Und da gab es ein Bekennerschreiben einer linken Gruppe und viele, die sich vielleicht eher so, weiß ich nicht, Mitte links verorten, waren, glaube ich, also vermute ich, insgeheim moralisch so entsetzt, dass eine Gruppe, der sie sich vielleicht politisch näher fühlen, sowas macht, dass sie halt dann, ne, und das war bestimmt Russland und so weiter und so fort. Und dann ne, ging das in die Richtung. Und ich meine, ich kann es natürlich jetzt nie 100% sagen, aber ich habe in dem Bereich bearbeitet. Und wenn man sagt, etwas war eine russische Kampagne, dann hat man in der, also dann macht man das auch basierend auf Indizien, die man findet. Mhm. Und die Aussagen, die ich gesehen habe, waren eher so Bauchgefühl-Aussagen. Ne? Und ich finde das auch schon immer so ein Beispiel, ne, irgendwas passiert, irgendwas ist belastend und da gibt mir jemand ein Deutungsangebot, was mir hilft, auch meine Weltsicht aufrecht zu erhalten oder was mir was gibt. Ne? Als, weiß ich nicht, Zehnjährige habe ich angefangen, mich mit Religion zu beschäftigen. Dachte mir irgendwie, weiß ich nicht, möchte ich gern was anderes. Und dann war ich in der Bücherei und da gab es so ein Buch über alle möglichen Religionen. Und da gab es so eine, die war so kreativ und mit Basteln und was weiß ich, glaube ich. Und ich fand die total geil mit 10.
Ja, klar.
So. Ja. Heute würde ich sagen, ich glaube, das war eine Sekte. Also ich habe die ja nicht, hab mich ja mit, ne, es war ja vor Internet zum Glück. Da kam
ja
zum Glück niemand
kontaktiert. Ja,
kontaktiert. Aber die haben halt, die fand ich halt spannend, ne? So. Und ich meine, natürlich war ich 10, aber trotzdem ist das, finde ich, irgendwie auch ein Beispiel für, ja, da klingt irgendwie was passend. Worauf ich achten würde, ist, ist die Lösung zu gut?
Too good to be true, so, ne?
Genau. Ne?
Zu einfach, also,
zu groß, es gibt keine Nebenwirkungen, exklusiv der einen Person vorbehalten, ne, man sieht ja auch im Netz oft, was dir niemand sagt über oder so, ne, also da wird so eine Exklusivität vermittelt. Das, finde ich, ist so ein erstes Warnzeichen. Das heißt ja noch nicht, dass das jemand eine Verschwörung, aber das ist schon so ein bisschen fishy. Wird anstelle Fakten zu präsentieren, vor allem mit Emotionen gearbeitet. Ne, man kann ja sagen, das wäre zum Beispiel journalistisch, Politiker XY hat sehr viel Geld mit Gesichtsmasken verdient, hier und hier sind die Belege. So.
Ja.
Das ist ja vielleicht schon so eine Art reale Verschwörung mit Fakten. Mhm. Aber wenn jemand sagt, boah, die sagen euch nicht, wie das ist, die wollen das, ne, und irgendwie so ein komplettes Deutungsangebot bietet, ne? Mhm. Der Staat will euch nicht sagen, dass, weiß ich nicht, im BR Einhörner leben.
Ach, das wäre schön.
Das wäre total schön, oder?
Das wäre die beste Nachricht ever.
Ich würde mich auch freuen.
Ja,
genau.
Verstehe.
So, ne? Also, das wären so Momente. Also, genau. Also, ist das Angebot zu groß? Gibt es sehr viel Gefühl und sehr wenig Fakten und behauptet die Person auch, sie weiß, was wirklich gespielt wird und alle anderen haben da nicht so den Plan von und so. Das sind so Punkte, wo ich sagen würde, guck da nochmal genauer hin.
Okay, interessant. Und vielleicht auch so ein sehr klares, krasses Feindbild, wenn du sagst, der Staat sagt euch nicht, dass das so und so und Bargeld ist das einzig Wahre gegenüber einem Digitalen, weil dann sammeln die wieder irgendwelche Daten und so. Also es gibt ja auch immer so ein sehr klares Oder wahrscheinlich auch so ein klares Feindbild, so, ne?
Genau. Also das ist, okay. Und aber halt vor allem auch so ein personalisiertes Feindbild, das nicht mehr differenziert, ne?
Richtig.
Die Medien wollen doch nicht darüber berichten. Mhm. Und ne, na klar, es gibt strukturelle Punkte und Medien machen hier und da, also machen Fehler und so, aber es gibt ja auch sehr unterschiedliche Journalistinnen, so zum Beispiel. Ja. Und genauso ist es. Also, ne, die Entscheidungen, die man gerade sehr schlimm findet, sind ja trotzdem selten so eine, dann saßen die da und dann fanden die das richtig geil und haben sich gefreut, dass sie jetzt allen was wegnehmen, sondern das ist ja dann, weiß ich nicht, eine Kombi aus Ideologie, Prozess. Vielleicht fehlenden Ideen, schlechte Verhandlungen, was, also so eine Struktur. Und das ist natürlich deutlich komplizierter, aber so ist die Welt halt eben auch.
Mhm. Ja, absolut. Das ist eigentlich ein schöner Merksatz, ne? Es macht es kompliziert, aber so ist die Welt halt auch, ne? Also wenn es einfach zu einfach und zu eindimensional ist, wie der Euro ist tot, okay,
ja.
Wow, ja, dann ist es einfach sehr, sehr einfach abgebildet und meistens nicht dann so. Jetzt waren wir ja schon so ein bisschen im Finanzthema, Finanzbereich mit da Crash-Propheten und so weiter. Aber was, um jetzt mal sozusagen auf die gute Seite zu wechseln, aus deiner Sicht, was macht denn finanzielle Sicherheit mit unserer Krisenfestigkeit? Ne, ganz am Anfang hatten wir es mal, ne, okay, dann kann man sich das und das irgendwie leisten oder eine Therapie leisten oder kaufen oder so. Was so aus psychologischer Sicht, wie wichtig ist finanzielle Sicherheit in so einem Dauerkrisenmodus?
Also, was Krisen ja machen über diesen Kontrollverlust ist, dass wir uns eben genau Sicherheit nehmen. Ne? Wir wissen nicht, wie ist es morgen, wie verändern sich Dinge. Und Säulen, die uns Sicherheitsgefühle wieder geben, sind dadurch enorm wichtig, weil die uns eben aus diesem Ohnmachtsgefühl rausnehmen wieder oder so raushelfen. Das heißt, psychologisch gesprochen ist das erstmal ein wichtiges Mittel, um besser durch Krisen zu kommen, um aus vielleicht auch Ohnmacht rauszukommen, um Hoffnungslosigkeit etwas entgegenzusetzen. Und dann kommt aber ja natürlich auch noch die objektive Dimension dazu, die sich, also steht ja immer in Wechselwirkung auch zur Psychologie. Ne? Also Krisen wirken sich eigentlich ja immer auch ökonomisch aus, in irgendeiner Form.
Ja.
Und ich habe mal geguckt, ich fand es total spannend. Also es gibt ja unglaublich viel Studien zu Pandemien, es gibt aber ganz wenig Studien zu postpandemischen Gesellschaften. Was passiert eigentlich danach? Weil die machen ja schon was. Und die wenigen, die ich gefunden habe, da ging es darum, dass je größer die soziale Ungleichheit ist in einem Land, desto stärker die Spannungen nach Ende einer Pandemie. So, das heißt, finanzielle Sicherheit ist auch demokratiestabilisierend, zieht Spannung aus einer Gesellschaft und bedeutet halt, dass Menschen besser durch solche Zeiten kommen, weil das wissen wir ja auch. Ne? Pandemien führen dazu, Einkommensunterschiede werden häufig größer oder so die und gerade Frauen sind stärker betroffen, weil ne in der Pandemie, dann geht's wieder darum, vielleicht, dass Schulen sind zu, wer bleibt dann im Endeffekt zu Hause, wer verdient dann schlechter und so weiter. Also ich glaube, das sollte man nicht unterschätzen, individuell wie gesellschaftlich, wie wichtig eine stabile finanzielle Grundlage ist. Und zum einen das, was man natürlich selber als Einkommen hat, aber auch was Unterstützungs- und Teilhabeleistungen des Staates angeht, an denen ja gerade extrem geschraubt wird. Also ich finde das brandgefährlich, was da gerade gemacht wird. Ich finde es menschlich und fachlich nicht haltbar. Und ich glaube nicht, dass das resilienzsteigernd in irgendeiner Form ist.
Nein, überhaupt nicht. Da stimme ich dir total zu. Beobachte ich auch mit großer Angst, so was das macht, wenn ich sehe, jetzt wird schon wieder am Elterngeld rumgefummelt und so. Weil es ist ja auch bekannt, dass gerade auch Finanzsorgen ein enormer Stressor sind. Finanzsorgen, das löst so viel Stress aus. Das geht auf die Gesundheit. Es geht auch auf die Entscheidungskompetenz, ne? Da gibt's auch ganz interessante Experimente dazu, ne? Was es selbst in einem sozusagen Versuchsaufbau, wenn es gar nicht um mein eigenes Geld so richtig geht, was so Geldsorgen, das nimmt dann so viel Kapazitäten einfach ein im Gehirn, im Nervensystem, dass man keine oder sehr schwierig eine gute Entscheidung treffen kann. Ja, und das führt dann natürlich zu so einer Teufelsspirale?
Teufelskreis.
Teufelskreis, okay. Führt dann zu in so einem Teufelskreis oder so eine Abwärtsspirale, dass man da selten rauskommt, ne? Weil um meine Geldsorgen sozusagen, um denen entgegenwirken zu können, brauche ich Entscheidungskompetenz, brauche ich freie Energie, um da halt drüber nachzudenken, um Entscheidungen zu treffen, um Dinge vorzusorgen, ja, um mir meine Finanzen anzugucken, zu schauen, wie viel kommt rein, wie viel geht raus. Und wenn ich diesen Headspace, diese Kompetenz, diesen freien Raum gar nicht habe, ist es super schwierig, da überhaupt wieder auf den grünen Zweig zu kommen. Und die Auswirkung auf Gesundheit und also alle anderen Lebensbereiche ist wirklich enorm bei Geld. Jetzt kann man sagen, positiv gesehen, wenn ich den Finanzbereich sozusagen Haken hintermache, habe ich auch viel Stress und Druck aus den anderen Lebensbereichen automatisch eliminiert. Aber da muss man natürlich erstmal hinkommen, ne? Wenn wir gerade über Krisen sprechen und auch über sozusagen die ökonomischen Auswirkungen daraus, sind wir gerade eher genau in dem anderen oder viele Menschen gerade genau in diesem anderen Status, ne? In diesem obendrauf kommen jetzt auch noch meine Finanzsorgen, so aufgrund Inflation, aufgrund ja auch einfach ökonomischer Spannungen, aufgrund von Kürzungen, wo ich mich auch frage, wo soll das jetzt hinführen? Also, und weißt du, und auf der anderen Seite steht die AfD in den Startlöchern und sagt, herzlichen Dank, dass ihr uns so schöne Boni hier bereitet, ja, immer mehr sozusagen drauf, immer mehr rein, die Leute sind immer mehr verunsichert, wissen nicht mehr, wie sie was noch stemmen sollen, und dann kommt die AfD und sagt, wir haben die Lösung, folge uns. Ja, das ist irgendwie so von außen irgendwie so offensichtlich, weißt du, was ich meine? Also, wo soll es hinführen? Ja.
Also, ich musste gerade an Virginia Woolf, Frauen brauchen Geld und ein eigenes Zimmer denken, als Grundlage. Ja. Also, man braucht einen Raum und man muss eben finanziell unabhängig sein. Ja. Genau, und das ist eine existenzielle Angst. Also das ist ja nicht, mir wird Luxus genommen, sondern wie komme ich über die Runden? Ne, wenn mir noch das Wohngeld gestrichen wird oder na auch diese ganzen Streichungen, die diskutiert werden im Bereich der Teilhabe. Ich habe mit vielen auch Mamas oder Eltern zu tun, die Kids haben, die Unterstützung brauchen. Das sind ja total fragile Systeme. Ne, wenn da jetzt noch was wegbricht, dann kann vielleicht eine Person nicht mehr arbeiten oder noch weniger arbeiten, dann wird das Geld noch mal knapper. Also das sind alles so Kaskadeneffekte, die das auslöst. Und man bleibt ja auch länger in einer ungesunden Situation, wenn man glaubt, keine Alternative zu haben. Ne? Also dann verändert man ja auch aus diesen Ängsten heraus weniger oder sagt weniger. Ja. Und da noch mal den Schwenk zu unserem Bundeskanzler, weil mich das wirklich ärgert, was da gerade passiert und komplett kontrafaktisch alles ist. Wenn Menschen eben Angst haben, auch ihren Job zu verlieren, ne, also die Finanzsorgen, dann gehen sie natürlich auch häufiger zur Arbeit, obwohl sie krank sind zum Beispiel. Und es wird ja gerade gerne behauptet, die Krankmeldungen seien das Problem. Das stimmt nicht. Präsentismus kostet viel mehr Geld, weil man man erholt sich nicht, man steckt vielleicht andere an und solche Sachen. Und gerade wird, finde ich, politisch neben den konkreten Maßnahmen genau so ein Bild geschaffen von Leistungsfähigkeit, von Gesundheit, von Funktionieren. Ne? Also du darfst nichts mehr vom Staat wollen, sondern du musst da jetzt selber durch. Und das macht was mit Menschen, das macht was auch mit einer Selbstfürsorgekultur. Und in einer Krise wie jetzt, finde ich das fatal. Und man zeigt eben auch, dass man auch nicht verstanden hat, wie auch Radikalisierung und Rechtsextremismus funktioniert. Es gibt eine Umfrage der AXA von 2025, dass 39% der Berufstätigen Angst vor Arbeitsplatzverlust und finanzieller Instabilität oder sagen, dass das einen negativen Einfluss auf ihre mentale Gesundheit hat. Also ne, knapp 40% sagen, die Unsicherheit gerade führt dazu, dass es mir schlecht geht. Und wir sehen ja auch, wie hoch die Zahlen sind, was das angeht. Also
Und wir kippen halt, oder nicht wir, sondern Herr Merz und Konsorten, kippen halt noch mehr Unsicherheit drauf. Ja. So. Und ja, ein Gedanke, als du es gerade noch so beschrieben hast, dieses, was so verlangt wird, so eine Leistungsfähigkeit und so weiter, das ist ja auch eine sehr patriarchale Definition von Stärke, ne? Also dieses so Eiserne, dieses so durchhalten, durch den Sturm irgendwie durch, so no matter what, so bloß nicht flexibel sein, sondern einfach nur so Kopf runter und machen. Und das hat uns irgendwie auch hingebracht, wo wir sind. So. Und also, ne, ich finde es schöner, wenn wir da von wegkommen würden, von dieser sehr patriarchalen, eisernen, starren Haltung, so, ne? Wir brauchen noch einen positiven Abschluss, Pia. Lass uns über Hoffnung sprechen. du sagst, man darf auch mal hoffnungslos sein.
Ja.
Und was ist denn gleichzeitig Hoffnung für dich? Und was vielleicht auch nicht?
Ich fange trotzdem mal kurz schnell mit dem Negativen an, weil ich glaube, ja, dass das uns als Gesellschaft ganz oft schwerfällt, diesen Gefühlen Raum zu geben. Der Wut, der Trauer, vielleicht auch dem Ekel, den man empfindet. Und ich glaube, dass ein konstruktiver Umgang mit Gefühlen ist uns ja eigentlich so eine Art Navigationssystem, so ein intuitives, ne? Ja. Und Gefühle sind halt da. Also das kennt man ja vielleicht auch aus Beziehungen. Wenn man sauer ist auf den die PartnerInnen, kann man jetzt sagen, ne, ich bin nicht sauer, aber das poppt ja irgendwo anders wieder doof hoch, ne? Dann weiß ich nicht, beim Abwaschen oder sowas, aber eigentlich geht's um was ganz anderes, nämlich um Wertschätzung oder so. Und so ist es ja mit Gefühlen immer. Und deswegen würde ich sagen, über das, was wir gerade gesprochen haben, da darf man traurig sein. Trauer ist eine Anpassungsreaktion, dass wir was verloren haben. Wut bedeutet Grenzverletzung, was war ungerecht. Ekel zeigt uns, da ist Gefahr. So, diese Gefühle raus, da lassen, aber halt nicht nur in denen verhaften. So, kommen wir zur Hoffnung. Hoffnung hat oft ja, glaube ich, so ein bisschen so einen schlechten Ruf, naiv zu sein und oder Luxus, habe ich auch schon gehört. Aber das stimmt nicht. Wenn ich mir psychologische Hoffnungstheorien angucke, ist Hoffnung nichts, was wir haben, sondern was, was wir tun. Bedeutet, Hoffnung bedeutet, ich habe ein Ziel. Ich möchte zum Beispiel einen Berufsabschluss machen. Ich möchte gerne mir ein Haus in Schweden kaufen. Ich möchte gerne, dass die AfD in meinem Ort nicht stärkste Kraft wird. So. Dann überlege ich mir für Hoffnung Wege, wie ich dahin komme. Wie ich zum Beispiel Geld spare, ob ich vielleicht versuche, Menschen zu bewegen, lauter zu werden gegen Rechtsextreme oder versuche, die ich kenne, die wählen, nochmal zu überzeugen. Dann mache ich mir aber auch bewusst, dass es Hürden geben kann und versuche, die Motivation aufrechtzuerhalten, weil ich ja weiß, es gibt Hürden. Das ist psychologische Hoffnung. Und das finde ich eigentlich total schön, weil es eine Handlungsanleitung ist, weil es eine Tätigkeit ist und nicht so, naja, die einen haben Hoffnung, die anderen nicht, sondern lasst uns mal hinsetzen und gucken, was will man eigentlich erreichen und wie kann man da hinkommen? Und das wäre auch so mein Plädoyer, würde ich sagen, oder eins der Thesen aus dem Buch: mehr Strategien, mehr Plan, mehr Überlegen, nicht nur einfach machen, weil irgendwer im Internet hat ja und dann mache ich irgendwas, sondern wo will ich eigentlich hin? Welche Ressourcen habe ich, aber auch welche Fähigkeiten? Ne? Es kann nicht jeder zum Beispiel einen Podcast machen oder Öffentlichkeit herstellen. Ja. Das kannst du, dafür kann wer anders vielleicht programmieren oder schneiden, die anderen können gut vernetzen. Ja. So.
Ja, super spannend. Ich höre da auch ganz viel so Selbstwirksamkeit raus, ne? Mir einen Plan machen, mir ein Ziel zu überlegen, die ersten Schritte zu gehen. So würdest du sagen, dass dieses so im Machen sein, dann so den nächsten Schritt. Also habe ich dich jetzt richtig verstanden, dass das für dich sozusagen Hoffnung, so dieser Weg dahin, auch etwas zu tun, selber anzupacken, ist ja auch wieder ein Stück weit Kontrolle. Das ist sozusagen Hoffnung für dich, in diese Selbstwirksamkeit auch zu gehen.
Genau, das ist ein wichtiges Element von Hoffnung, würde ich sagen. Ja. Genau, ist das zu tun. Und genau, gibt einem ja auch einen Rahmen. Also ich nehme mal kurz ein Beispiel. Als die US-Wahl war, gab es ja viele Diskussionen. Es gab die Fraktion, die hoffte, Harris macht es. Und ich habe das auch viel diskutiert in meinem Umfeld. Und ich dachte, oh, ich glaube nicht. Ich befürchte, Trump wird's. Und dann habe ich überlegt, was möchte ich machen, wenn es so sein sollte, dass Trump gewinnt. Mhm. Also habe ich mich hingesetzt und habe, ich meine, das ist niedrigschwellig, ne? Aber Informationsmaterial für Menschen zusammengestellt, wie sie mit den Belastungen umgehen können, dass Trump Präsident geworden ist. Mhm. Und ich dachte, naja, selbst wenn ich das nicht jetzt nutze, irgendwas Doofes wird irgendwann nochmal passieren, dann benutze ich es halt da. Aber genau, und dann kam es so, dann habe ich das geteilt. Das hatte eine enorme Reichweite. Und ich habe von tatsächlich recht vielen Menschen auch die das Feedback bekommen, es hat denen geholfen. Und für mich war das, ich hatte eine Aufgabe und ich wusste dadurch aber auch, wann ich die erfüllt habe. So, und dadurch konnte ich besser damit auch umgehen.
Ja, ja. So.
Es hatte eine Grenze und das ist, glaube ich, schon total wichtig. Und noch als letzter Punkt für meinen Monolog. Das eine ist das Tun und die Selbstwirksamkeit und das andere ist der Mut zur Utopie.
Ah, ja, erzähl mal.
Also mutig genug zu sein, eine andere Welt für möglich zu halten, zu glauben, dass es schöner sein kann, sich zu überlegen, wie sähe das denn aus? Ne, auch das ist was, das kann man total gut mit anderen machen, sich zusammensetzen, man kann das basteln, man kann das malen, gestalten, wie auch immer. Wie wäre eine Welt, wenn sie schön wäre? Meine kleine Welt, mein Dorf, meine Stadt, das Land, in dem ich lebe, die gesamte Welt. Und der Vorteil ist, wir werden ja dadurch auch kreativer und alleine dadurch kommen ja nochmal andere Ideen und wir haben sowas wie, wie so eine Art Wegweiser, wo wir eigentlich hinwollen, ne? Weil wir wissen, wir wollen die AfD nicht, aber wie wollen wir es eigentlich haben? Die Frage beantworten wir uns viel zu selten. Also mehr Mut zur Utopie.
Ein sehr schönes Schlusswort. Mehr Mut zur Utopie. Vielen, vielen Dank, liebe Pia. Danke, dass du uns da reingeholt hast in Hoffnung und Krisen und alles. Also viele coole Impulse, denke ich. Auch für mich. Habe auch mal einiges mitgenommen. Also vielen, vielen Dank. Und ich sag mal, bis bald.
Ja, danke für die Einladung.
Werbung. Finanzen. Das Thema, bei dem gefühlt alle mitreden, aber kaum jemand sagt dir, womit du eigentlich anfangen sollst. Du sollst erstmal sparen oder direkt investieren, einen ETF-Sparplan starten, Schulden abbezahlen, mehr verdienen, deine Ausgaben tracken. Und irgendwann denkst du dir, okay, what? Was ist denn jetzt für mich der richtige erste Schritt? Wo zur Hölle soll ich denn nun anfangen? Genau weil diese Frage so viele Frauen beschäftigt, haben wir bei Madame Moneypenny einen Money-Fahrplan entwickelt. Der Money-Fahrplan funktioniert über einen kurzen Test, der ungefähr so 5 Minuten dauert. Du beantwortest ein paar Fragen zu deiner aktuellen Situation und bekommst danach deinen persönlichen Fahrplan zugeschickt per E-Mail. Du musst nicht mehr raten, wo du anfangen sollst. Du musst dich auch nicht mehr weiter durch 1000 Tipps klicken und am Ende trotzdem unsicher sein. Du siehst einfach, wo du gerade stehst und bekommst eine glasklare Anleitung, welche eine Sache du als nächstes tun musst. Genauso haben schon tausende Frauen ihre Geldreise gestartet. Wenn du deinen persönlichen Money-Fahrplan haben möchtest, der ist übrigens ganz kostenlos, mach jetzt den kostenlosen Test auf madamoneypenny.de/Fahrplan. Werbung Ende.